45,34 Sekunden. Das ist nicht etwa die persönliche Bestleistung von meinem heutigen Gast, dem 400-Meter-Sprinter Manuel Sanders. Es ist nur der Durchschnittswert aller seiner Rennen aus 2023. Manuels PB liegt nämlich seit diesem Jahr bei 45,05 Sekunden. Und deshalb wollte ich von dem amtierenden deutschen Meister natürlich wissen, wie sein Trainingsalltag aussieht, was für ihn das Reizvolle an der 4x400-Meter-Staffel ist und ob er sich bei diesen Zeiten noch vorstellen könnte, mal über die 800 Meter an den Start zu gehen.
Gerade so 4x4 Staffeln, wir haben ja jetzt nur noch die Mix-Staffel dazu, ist etwas, was mir, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viel Motivation gibt, weil klar, Leichtathleten, alles Einzelsportler, alles schön und gut, aber gerade auch, dann hat man mal eine Disziplin mit diesem Teamgedanken und das macht einfach so wahnsinnig viel Spaß und wenn man dann allein im Callroom da zu viert steht und sich gegenseitig pusht und das ist echt, echt Wahnsinn, das macht super viel Spaß.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Manuel.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, Manuel, ich habe mich vor unserer Folge nochmal so ein bisschen mit deiner Statistik aus dem Jahr 2023 auseinandergesetzt und da ist mir eins aufgefallen. 9 deiner 10 schnellsten Rennen aus deiner Karriere bist du im vergangenen Jahr gelaufen. Du hast mit 45,05 an der 44er Marke gekratzt und dein Schnitt über alle Rennen aus 2023 lag bei 45,34 Sekunden. Wenn du die letzte Saison in einem Wort beschreiben müsstest, welches kommt dir da in den Sinn?
Wahnsinn. Also es war wirklich mit Abstand die beste Saison meines Lebens. Es war immer so der große Traum von mir, irgendwann in den Bereichen 45,3 rumzulaufen. Und es hat ja dann jetzt diese Saison auch gut geklappt. Und das halt nicht nur mal mit einem Ausrutscher nach oben, sondern es war halt wirklich eine insgesamt gute Saison. Und ich konnte eigentlich fast in jedem Rennen meine Leistungen gut abrufen und habe es dann halt auch geschafft, in diesen Zeiten zu laufen und in den Bereichen zu sein. Genau, die 45,0, das ist da jetzt quasi so die nächste magische Grenze, da kratze ich dran, da fehlen mir jetzt leider noch ein paar Hundertstel. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wenn ich jetzt auf diesem Niveau diese Rennen im letzten Jahr oder in der letzten Saison so gut laufen konnte, dass dann irgendwann auch der meinetwegen Ausrutscher nach oben oder meinetwegen auch eine generelle Leistungssteigerung in die 44er-Zeiten reinkommen kann.
Du hattest auch in einem anderen Interview zu der Saison gesagt, dass du dabei bist, alle Bausteine, die zum professionellen Athleten gehören, zu optimieren. Was waren das denn in Vorbereitung auf die vergangene Saison für bestimmte Bausteine?
Ja, es war, diese Saison hat man gemerkt, dass einfach ab der Sommersaison, also in der Wintersaison war ich ja noch verletzt und hatte dann nochmal rausgenommen und habe dann ab dem Aufbau quasi alles optimiert und dann hat auch alles funktioniert. Also sei es in den Trainingslagern, wir waren in Südafrika relativ lange für 3 Wochen, da hat echt alles gut geklappt und man hat halt den Fokus voll auf den Sport gesetzt, aber trotzdem noch im Alltag probiert locker zu bleiben und natürlich den Gedanken auch mal natürlich vielleicht, hier kann man mal einen kleinen Ausflug machen oder hier kann man sich auch da mal was gönnen, aber der Hauptfokus war halt auf den Sport und gerade so Thema Nachbereitung waren wir da ganz konsequent, Thema Eisbad, Physiotherapie und wir haben halt diese Schnittstellen alle optimiert und die Zusammenarbeit mit meinem Trainer hat einfach auch super funktioniert. Der wusste ganz genau, was ich brauchte in dem Moment. Es war ja dann schon bei den deutschen Meisterschaften, hatte ich ja schon diese schnellen Zeiten gelaufen. Hätte ja natürlich auch sein können, dass ich danach in ein Leistungsloch falle und weil das ja schon ein Riesensprung war, wir reden ja über 7/7, das ist ja schon im Sprint ein riesen Schritt nach vorne. Dementsprechend hätte es ja auch sein können, dass ich dann nur noch um die, was heißt nur noch, aber 45,50, was natürlich immer nur noch PB wäre, aber in diesen Bereichen rumlaufe. Aber er wusste ganz genau, wie wir das Training steuern, dass ich dann zum Ende raus bei der WM und dann nochmal beim ISTAF ja dann nochmal PB laufen konnte und das hat einfach dann in der Form alles gestimmt und gepasst.
Wie habt ihr das Training dann nochmal genau angesteuert? Da greife ich jetzt schon mal vorweg.
Also ich habe mit Thomas, also mein Trainer Thomas Krämer, da auch nochmal drüber gesprochen. Er hat halt auch gesagt, man muss halt aufpassen, wenn der Athlet Leistung bringt, dass man nicht dann noch zu viel will. Das heißt, dass wir dann im Training nochmal einen draufsetzen, weil dann wird der Athlet müde und geht kaputt. Sondern da muss man halt wirklich aufpassen. Der Athlet hat eine gute Form und dann ist es die Schwierigkeit, so ein bisschen die zu halten und es nicht zu übertreiben und nicht zu viel zu wollen. Und ich glaube, dass da tatsächlich die Arbeit getan war in dem Jahr und dass es da so ein bisschen um Ruhe auch ging und dass der Körper sich auch erholt nach den Wettkämpfen und nicht noch hier nochmal ein Tempolauf, da nochmal ein Tempolauf, sondern eher mit angezogener Handbremse das ganze Training steuert.
Ist für dich als Athleten wahrscheinlich auch dann so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn man aus so einem Meisterschaftsrennen rauskommt, ist man ja dann auch super motiviert und will dann vielleicht auch nochmal eine Schippe drauflegen und dann zu sagen, ah, ich halte mich jetzt zurück, gerade wenn es gerade so kribbelt, ist dann wahrscheinlich auch schwierig. Oder ist dir das dann in dem Moment gar nicht so schwer gefallen?
Doch, also man möchte dann schon, weil man halt auch weiß, dass man in einer guten Form ist, dann macht ja auch alles viel mehr Spaß. Also darüber müssen wir ja, glaube ich, nicht groß reden. Wenn die Erfolge da sind, dann macht alles Spaß. Man ist quasi in einem guten Flow und will dann auch trainieren und will auch weitermachen und will halt dann quasi den nächsten Schritt erreichen. Allerdings habe ich auch auf der anderen Seite Thomas zu 100% vertraut und weiß ganz genau, was der Mann macht und stehe da auch zu 100% hinter. Und wenn er mir dann halt sagt, okay Manuel, heute machen wir jetzt nicht den Riesenumfang, sondern wir machen hier mal einen Tempolauf weniger, dann nörgelt man natürlich gut, wenn man will, aber im Hinterkopf weiß man auch, okay, es ist schon gut so, das passt schon so und dann nimmt man das auch so an.
Wie lange trainierst du denn schon bei Thomas Krämer?
Ich bin jetzt seit 2018 bei ihm.
Also es ist jetzt im Prinzip dann die sechste Saison, in der ihr zusammenarbeitet. Das genau. Ist wahrscheinlich dann auch sowas, was sich dann über die Jahre entwickelt, dass man ja dieses Trainer-Athleten-Gespann, dass man da so zusammenwächst und dass man auch dieses Vertrauen findet, wenn der Coach sagt, hier, wir nehmen heute mal lieber so ein bisschen was raus, einfach um dich zu schonen und hält sich dann auch eher dran, als wenn so eine Zusammenarbeit erst wenige Monate besteht.
Genau, ja, es ist ein ganz normaler Prozess, würde ich sagen. Am Anfang muss man sich erstmal so ein bisschen antasten und gucken, wie tickt der andere, wie tick ich. Und das baut sich dann über die Jahre auf und mittlerweile sind wir ein eingespanntes Team und vertrauen uns gegenseitig auch zu 100%.
Das hattest du nämlich auch in einem anderen Interview angesprochen, dass du die spezifischen Methoden und Techniken von deinem Trainer da hervorgehoben hast, dass er da auch sehr individuell auf ja das Training auch jedem Einzelnen in der Trainingsgruppe eingeht. Ist das tatsächlich sowas, was ihn auszeichnet und wie sieht es dann insgesamt so konkret im Training aus?
Ja, also Thomas hat ja in den Jahren davor auch schon sehr erfolgreiche Athleten gehabt mit Ingo Schulz und Bastian Zwillems. Natürlich Namen, die man im 400-Meter-Bereich kennen sollte. Und dementsprechend hatte er da auf jeden Fall wirklich unfassbar viel Erfahrung. Und das hatte ich damals in einem Podcast auch schon gesagt. Manchmal hat man das Gefühl, dass er vielleicht gar nicht gerade genau guckt, was wir überhaupt machen und wie wir gerade trainieren. Aber er hat seine Augen immer und überall und sieht das auch ganz genau und geht dann halt auf jeden Athleten individuell ein. Also wir haben quasi unsere Rahmentrainingspläne, aber es kann dann halt auch mal sein, dass irgendwelche anderen Einflüsse von außen den Athleten irgendwie müde machen oder der halt gerade einfach nicht gerade leistungsfähig ist. Dann weiß Thomas auch, okay, ja, es ist jetzt Quatsch, den da jetzt noch irgendwie weiter zu prügeln, also über auf die Bahn zu schicken und den die schlimmsten Tempolaufe zu machen, sondern der geht da auf jeden wirklich ein und hat da echt ein gutes Gefühl für.
Also ist dann auch viel, viel Kommunikation da im Spiel, dass auch dass es um Feedback geht, was steht sonst so neben dem Sport an, oder?
Genau. Also es wird nicht nur der Sport betrachtet, sondern das Gesamtkonzept, was ja auch wichtig ist, weil es halt auch einfach eine Rolle spielt zum Thema Leistungssport. Wenn ich jetzt privat irgendwelche Probleme habe, dann hat es natürlich auch Einfluss auf den Sport. Und darauf achtet er dann halt schon und fragt dann quasi, also man merkt es ja eigentlich auch, wenn ein Athlet quasi auf den Track kommt und den Kopf nur hängen lässt und traurig ist und dann merkt man das ja auch. So, und dann wird da halt individuell immer so ein bisschen geschaut. Soll jetzt aber auch nicht so heißen, dass wir jetzt jeden Tag nur depressiv zum Training kommen, sondern also wir sind schon insgesamt eine sehr positive, gestimmte Trainingsgruppe. Aber genau so ist es so handhabt er es.
Aber spielen auch so, heute gibt es ja auch jede Menge technische Gimmicks oder Gadgets, Uhren, die den Ruhepuls messen, Herzfrequenzvariabilität, der Schlaf wird ungefähr getrackt. Sind das auch so Faktoren, die da mit reinspielen?
Unterschiedlich. Also es gibt Athleten, die da mit arbeiten bei uns in der Trainingsgruppe. Sprich, wenn ich halt nachts zum Beispiel einen höheren Ruhepuls habe, dann ist es ja ganz oft ein Indikator dafür, dass irgendwas im Busch ist, sei es eine Krankheit, sei es irgendwelche anderen Sachen, dann geht es schon mal darum. Ich persönlich arbeite jetzt nicht damit, nee. Ich habe da einfach mein eigenes Vertrauen und habe auch zu Thomas die Bindung, dass ich ihm halt auch ganz offen und ehrlich sagen kann, ey, wenn mal irgendwas ist, dann sage ich es ihm halt auch einfach. Und er weiß auch, dass ich das jetzt nicht machen würde, um zu sagen, okay, ich habe jetzt halt einfach keine Lust auf Bergläufer, weil es ist kalt, es ist nass, es ist anstrengend, das will ich nicht, sondern er weiß, dass ich ein Athlet bin, der sehr motiviert ist und auch immer Bock auf Training hat. Deswegen haben wir da halt so ein gutes Level, wo wir halt dann einfach offen und ehrlich kommunizieren können. Ja.
Wer ist denn noch so mit bei dir in der Trainingsgruppe?
Ja, also einmal mein großer Buddy, mit dem ich sehr viel zu verdanken habe, dem Jonas Breitkopf, der auch 400 Meter Sprinter ist, der wirklich jeden Tag mit mir auf dem Platz steht und mein Trainingspartner ist in allen möglichen Situationen. Also der steht da echt mit mir und wir profitieren wirklich unfassbar viel voneinander. Dann haben wir noch die Anna Hense, noch Nachwuchstalent, mittlerweile auch 19 Jahre alt, genau, deutsche Meisterin auch über 400 Meter. Da glaube ich, können wir auch noch sehr viel von erwarten. Und dann haben wir noch die Brenda, ist genauso wie anderen auch noch ein bisschen jünger. Und noch Lilly Kahn, U23-Europameisterin über 100 Meter, also eine sehr, sehr vielfältige Gruppe. Mit auf jeden Fall ein paar Namen, die man, glaube ich, schon mal gehört hat.
Aber du hast Jonas Breitkopf angesprochen. Warum profitiert ihr so voneinander? Also wo könnt ihr euch unterstützen?
Gerade was diese härteren Tempoläufe angeht, also es ist immer was anderes, wenn ich jetzt da alleine stehe und mich da alleine durchquellen muss. So ist es halt bei 400 Meter, da gibt es halt Tempoläufe. Es ist eine wahre Hassliebe, wo man quasi vor dem Lauf Angst hat und eigentlich gar nicht will, aber im Ziel dann total happy ist, dass man das jetzt geschafft hat. Und wenn man halt da zu zweit steht, sich füreinander da ist, mich gegenseitig motiviert und pusht, dann ist das schon ein deutlicher Mehrwert. Und gerade auch beim Sprinten, er ist untenrum ein bisschen schneller als ich. Das heißt, gerade das, was so meine Schwäche in den vergangenen Jahren immer war, hat er mich halt vorne immer gut gepusht, hat quasi dafür gesorgt, dass ich vorne bei den längeren Tempoläufen vorne ordentlich Druck mache. Und dann habe ich ja meistens hinten meine Stärke und da ist er dann da und kann quasi von mir ein bisschen profitieren, dass ich ihn quasi so ein bisschen beziehe. So, und das ist halt echt ein gutes Zusammenspiel und wir verstehen uns halt auch privat super und das ist echt eine richtig gute Geschichte.
Ja, mir ist es auch immer dann deutlich leichter gefallen, wenn wir im Winter so längere Tempolaufserien gemacht haben, dass dann immer ein anderer Tempo gemacht hat und mal vorne weggelaufen ist und man dann einfach so durchrotiert ist und nicht immer, ich sag mal, alleine vorne weggelaufen ist. Das hat auch schon für den Kopf einfach extrem viel gemacht.
Genau, ja. Ja, und auch gerade wirklich bei diesen Wintereinheiten, dann ist es auch dunkel und nass und regnet. Und man hat nicht so Lust und dann sind die Pausen manchmal ja auch so ein bisschen länger und dann steht man da und dann hat man aber einfach jemanden, mit dem man sich auch unterhalten kann. Man hat einfach Spaß im Training, das ist halt auch eine ganz wichtige Komponente im Leistungssport, dass man halt viel Spaß hat und er sorgt halt auch dafür auf jeden Fall, dass es witzig ist und dass man halt auch im Kopf einfach ein bisschen entspannter ist beim Training und das ist auf jeden Fall echt, bin ich echt froh drum, ja.
Unsere Folge geht ja im Januar 2024 online. Wie sieht denn im Moment so eine typische Trainingswoche bei dir aus?
Genau, also wir haben das jetzt so gefahren, genau weil ich keine Hallensaison mache, dass ich momentan typischen Winteraufbautraining bin. Das heißt, etwas längere Umfänge, viel Training am Berg und auch nochmal draußen und von der Schnelligkeit nicht ganz so hoch, einfach weil die Gegebenheiten gerade noch nicht dafür sind. Und dass wir dann in den Trainingslagern, also wir waren dann jetzt im Dezember in Stellenbosch, dann fliegen wir im Januar nochmal nach Potsch und im März dann nochmal wieder nach Stellenbosch. Das heißt, auch wirklich viel unterwegs und haben halt auch viele warme, heiße Sommertage dann in Südafrika, die wir nutzen können für die hohen Intensitäten. Das heißt, in Deutschland ist so etwas ruhigeres Grundlagentraining und die schnellen Reize werden dann in den Trainingslagern gesetzt.
Also die Trainingslager, die sind schon wirklich Pfeiler von eurer Trainingsplanung, einfach weil ihr da ganz andere Intensitäten fahren könnt als jetzt hier bei 2,5 Grad und Nieselregen oder Schneeregen.
Genau, also normalerweise viele Athleten nutzen dann halt die Rundbahn, um die schnellen Reize zu setzen, aber weil ich halt nicht keine Hallensaison mache und wir auch generell gesagt haben, okay, ich gehe dieses Jahr gar nicht auf die Rundbahn, sind halt diese Trainingslager im Draußen halt extrem wichtig für mich, damit ich da die schnellen Reize dann setzen kann.
Geht es auch so ein bisschen um Verletzungsprävention? Weil du bist ja auch 2 Meter groß und die 200 Meter Rundbahn mit den Steilkurven ist da ja natürlich nicht so ideal. Ich bin nur 1,90 und hatte da auch schon immer so ja meine Schwierigkeiten, aber du bist ja dann nochmal fast einen Kopf größer. Da könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein Punkt ist, um einfach zu sagen, da gehen wir lieber auf Nummer sicher, jetzt gerade auch vor der Olympiasaison.
Genau. Also letztes Jahr habe ich mich tatsächlich verletzt auf der Rundbahn in Dortmund. Man hat sich was im Nerv in den Rücken eingeklemmt und das hat dann im Beuger rausgestrahlt. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, dass Rundbahn nicht unbedingt das Beste für mich ist. Und generell, genau, mit meiner Größe ist es halt jetzt auch nicht vorteilhaft. Also ich habe gemerkt, dass es funktioniert. Ich habe echt gute Tempo-Sessions gehabt damals. Aber wir haben es dann für dieses Jahr einfach gesagt, genau, gerade mit dem langfristigen Ziel Olympia und was halt dann noch alles kommt auf dem Weg, das ist echt Wahnsinn, die nächste Saison. Aber das ist halt ein Risiko, das wir nicht eingehen wollen. Und jetzt hat sich halt die Chance mit den Trainingslagern so ergeben, dass das eigentlich eine gute Taktik ist, mit der wir gesagt haben, können wir diese Halle gut kompensieren und sind da auch eigentlich bis jetzt voll zufrieden mit.
Was sind denn dann so momentan für Umfänge bei dir auf dem Plan? Also wenn du so einen Überblick geben kannst an, weiß ich nicht, Kilometern pro Woche und vielleicht auch mal so ein Beispiel für so eine bisschen härtere Tempolaufeinheit.
Ja, also so längere Läufe machen wir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also ich glaube, mit Wochenkilometern müssen wir nicht anfangen, weil ich glaube, jeder, der ein bisschen mehr läuft, wird sich wahrscheinlich kaputt lachen. Das sind dann nämlich gar nicht so viele, die wir machen. Wir gehen dann ganz viel am Berg. Es ist ein Berg, der ist ungefähr 450 Meter lang. Es hat erst noch eine leichte Steigerung, dann eine relativ scharfe Kurve. Das heißt, man muss das Tempo rausnehmen und wieder neu beschleunigen. Dann nochmal eine stärkere Steigerung und dann nochmal eine Kurve, dass man nochmal wieder rausnehmen muss. Und dann kommt nochmal eine etwas stärkere Steigerung. Und da gibt es so unterschiedliche Programme, wie dass man da entweder dreimal all out hoch, also es ist dann auch wirklich, wirklich super anstrengend, oder auch, dass man dann quasi nur den Berg in Teilabschnitte einteilt und dann zweimal kurz, einmal lang und das dann dreimal. Das ist dann so eine typische Einheit von uns, die wir an einem Berg machen. Oder draußen haben wir dann sowas wie, ja, in einer ruhigeren Woche habe ich jetzt zum Beispiel, was haben wir das, 500, 400, 300, glaube ich, und 200 in Turnschuhen mit kurzer Pause und dann eine Serie, das war's dann.
Was heißt kurz?
Auch schon. Ich glaube, der längere Lauf war irgendwie 6 Minuten, 5 Minuten, 4 Minuten, irgendwie so um den Dreh. Also bei uns, also ich glaube, bei Läufern ist das dann schon eine lange Pause, aber bei uns Sprintern gehen die Pausen ja auch gerne mal in die 20 bis 25 Minuten rein. Das ist natürlich dann ein bisschen im Verhältnis gesehen dann schon eine kurze Pause, ja.
Und genau. Du hast auch die Tempoläufe angesprochen, dreimal all out, 450 Meter bergan. Da wird dann auch schon ein bisschen Laktat aufgebaut, weil ich sag mal, all out über die 400 Meter im Stadion, 450 Meter ist schon anspruchsvoll, aber am Berg, da musst du ja auch bei jedem Schritt dann arbeiten. Da kannst du den Schritt ja nicht rollen lassen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da im letzten Lauf sehr auch von einem Trainingskollegen profitiert. Wie lang sind da die Pausen und was für Zeiten lauft ihr da hoch?
Wir sind da bei ungefähr, die Pausen sind dann halt, wenn wir dieses All-Out machen, schon bei 10 bis 12 Minuten. Und die Zeiten, also ich glaube, der Bergrekord liegt bei 54 Sekunden, aber dann auch schon ein bisschen weiter im Jahr und besserem Wetter. Und hinten raus sind wir dann, glaube ich, also jetzt gerade laufen wir das so in 57, 56, wow. 57, 58, so, ja.
Aber gut, das ist dann...
Aber auch schon wirklich, also das ist dann schon auch knackig. So.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Weiß man dann am Samstag, also wir machen dann immer samstags, haben wir immer unsere Tempelläufe vormittags. Samstag nachmittags passiert dann auch nicht mehr viel, außer auf der Couch liegen und quasi warten, bis der Tag vorbei ist, weil man so kaputt ist. Ja.
Euer Trainer ist dann mit dem Fahrrad unterwegs oder nehmt ihr dann die Zeiten, wenn ihr oben seid, selbst? Weil du hast gesagt, es sind mehrere Kurven.
Genau, also es ist in einem Wald und das ist quasi so ein bisschen so aufgebaut, dass er sieht, wo wir loslaufen und er kann auch grob sehen, plus minus 2-3 Meter, wo wir ins Ziel kommen. Das heißt, wir laufen trotzdem mit Stoppuhr und stoppen quasi und er nimmt aber auch Teilzeiten und ab und zu nimmt er dann auch von dem Ziel die Zeit. Da muss er halt so ein bisschen den Berg hochgehen, kann dann quasi alles sehen. Fahrradbegleitung oder sowas macht er jetzt nicht, nee.
Aber so Dinge wie Laktatmessung oder dann vielleicht auch andere technische Hilfsmittel, spielen die da auch mit eine Rolle? Oder,
Laktatmessung haben wir jetzt relativ viel gemacht bei den ruhigen Läufen. Ein Thema VO2 Max, so, das ist momentan ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber es gibt, glaube ich, relativ viele Leute, die gerade darüber sprechen, dass es wichtig ist, quasi eine Grundlage zu machen und die ruhigen Läufe im Aufbau wirklich nicht zu schnell zu machen, um das quasi zu kontrollieren. Das ist nämlich auch nochmal so eine Sache, wir laufen auch von Typen manchmal ein bisschen unterschiedlich sind bei uns in der Trainingsgruppe. Jonas und ich können halt auch gerade so diese ruhigen Läufe nicht immer zusammen machen, einfach weil er Laktazider ist als ich, also er bildet schneller Laktat und ich bilde ganz oft gar nicht so viel Laktat, das heißt, dass ich eine höhere Intensität im Training haben kann. Und da müssen wir dann halt trotzdem manchmal noch so ein bisschen schauen und um das zu kontrollieren, haben wir dann öftermals Laktattests gemacht und das halt auch kontrolliert, damit wir das Training dann auch in der Form individuell steuern können. Dass Jonas nicht immer bei mir mitläuft und dann aber am Ende der Trainingswoche viel zu kaputt ist, obwohl es jetzt eigentlich eine ruhige Woche sein sollte.
Du hast die Trainingslager angesprochen. In Südafrika, Potchefstroom ist auch gefallen, der Name. Wir waren früher auch immer in Potch und da kann ich mich auch daran erinnern, dass es da einen Grastrack gab, beziehungsweise den gibt es ja auch immer noch. Ist das auch was mit in die Trainingsgestaltung dann dort mit einfließt oder seid ihr dann wirklich nur noch im Stadion, um dann wirklich die schnellen Sachen dort zu trainieren?
Also ich selber war tatsächlich noch nie in Potch. Ich war bis jetzt nur zweimal in Stellenbosch. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir jetzt auf diesen Rasentrack rein oder draufgehen werden. Thema Rasen ist aber natürlich schon immer mal wieder Thema, einfach weil es für die Füße ein bisschen angenehmer ist, als immer über diesen harten Track zu laufen. Deswegen gerade so in ruhigen Wochen machen wir dann halt auch immer mal wieder so Programme einfach auf dem Rasen oder beim Aufbau, wo man dann halt mehr Kilometer macht. Da gehen wir dann oft auch auf dem Rasen.
Ja, weil das ist, man kann sich das nicht ganz so vorstellen wie hier, so ein Fußballrasen, das ist wirklich sehr, sehr eben und in den ersten ein, zwei Tagen merkt man es so ein bisschen in der Wade, weil es natürlich noch ungewohnt ist für den Fuß, aber gerade wenn man dann mehr macht, ist es in einem Trainingslager, fand ich es immer angenehmer, als wenn man jetzt irgendwo ist, wo dann vielleicht auch nur eine harte Mondobahn ist und man dann irgendwie ganz schnell Reizung von den Schienbeinen irgendwie bekommt. Aber da bin ich mal gespannt, was du dann danach dazu berichten kannst. Spielt dann aber auch so das Thema Krafttraining bei euch mit rein? Weil 400 Meter ist natürlich auch immer noch sehr, sehr vom Sprint geprägt. Die Kraftwerte, die fließen da auch noch mit ein. Also ist das auch dann Teil eurer Trainingsplanung?
Ja, auf jeden Fall. Man muss aber sagen, dass wir jetzt nicht, also wir nehmen jetzt keine überdimensionalen hohen Gewichte, sondern wir arbeiten eher viel im Athletikbereich. Und arbeiten natürlich auch mit Langhanteln und machen unsere Front-Kniebeugen und machen einbeinige Kniebeugen. Aber auch eher alles mit ein bisschen niedrigeren Gewichten. Also es ist jetzt nie Max All Out. So ganz genau die Philosophie von Thomas kann ich jetzt auch, glaube ich, nicht fachmännisch erklären. Ich glaube, es geht auch einfach viel darum, alles, was wir quasi an Muskeln aufbauen, müssen wir über die 400 Meter natürlich auch mitschleppen. Ist natürlich ein extra Gewicht. Das ist auf jeden Fall so das, was ich mir immer wieder so gedacht hatte. Wahrscheinlich gibt es da noch mehr Hintergründe, die er viel besser erklären kann als ich jetzt. Aber wo wir auch wieder beim Thema Vertrauen sind, ich mache einfach das, was der Mann mir sagt und das passt schon.
Wie man an den Ergebnissen der letzten Saison eindeutig sieht.
Genau.
Was du eben auch schon angesprochen hattest, war, dass bei dir in der Trainingsgruppe der Jonas ein bisschen der sprintstärkere Athlet ist, du eher über die Ausdauer dann kommst. Da würde mich mal interessieren, wie sieht bei dir eine typische Rennplanung aus? Ich habe da mal vor einigen Wochen, einigen Monaten ein Interview mit Harry Mara gehört, das ist der oder einer der bekanntesten Mehrkampftrainer aus den USA und der hat so ein bisschen beschrieben, wie seine Athleten die 400 Meter angehen. Die haben das wirklich in verschiedene Segmente eingeteilt. Hast du auch sowas oder wie gehst du in einen 400 Meter Sprint rein?
Also früher hatte ich immer die Schwäche, die ersten 200 Meter, da bin ich wirklich einfach nur angebummelt. Also es gab Rennen, da bin ich 23,6 angegangen und 23,6 draufgelaufen, was ja überhaupt nicht ideal ist. Und dementsprechend war ich echt vorne immer wirklich, wirklich nicht gut. Das habe ich jetzt gerade in der Saison echt gut umstellen können, dass wir quasi gesagt haben, okay, auch wenn es für dich die ersten 200 Meter gerade zu schnell anfühlen, dann ist das wahrscheinlich oder dann ist es sogar das genau richtige Tempo. So einfach, weil wenn ich denke, okay, ich bin gerade vielleicht ein bisschen zu schnell, dann weiß ich, okay, nee, ist alles gut, bleib auf jeden Fall auf dem Tempo, dann halt gegen gerade ist einfach immer ein lockerer, schneller Schritt. Und dann haben wir so überlegt, dass ich quasi oft im Unterbewusstsein schon gemerkt habe, dass ich gerade so bei 150 Metern vom Ziel, also nach 250 Metern nochmal ein bisschen Druck gemacht habe. Und das haben wir jetzt noch ein bisschen weiter nach Frühjahr in ins Rennen reingelegt, dass wir quasi schon sagen, wenn ich dann bei 200 Metern bin, dass ich dann schon mit Druck in die Kurve reingehe, um dann auch mit mehr Druck auf die Zielgeraden zu gehen, weil die Zielgerade ist eigentlich immer so meine Stärke, da weiß ich, okay, das kann ich. Und dass ich dann trotzdem mit mehr Geschwindigkeit noch auf die Zielgerade gehe, dass es mir da noch leichter fällt. Also quasi vorne richtig gut reinbeschleunigen, dann mit einem guten Schritt auf die Gegengerade. Da sollte es sich für mich jetzt im Gedanken ein bisschen zu schnell anfühlen. Dann habe ich quasi die richtige Pace, dann bei 200 Meter wieder gut mit Druck in die Kurve rein und dann auf die Endgerade einfach meine Endkampfstärke ausspielen. Und so war das Rollenmodell, was wir uns überlegt haben, was sich einfach individuell für mich so ergeben hat.
Ja, weil das die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass gerade so dieses Tempogefühl und die Renngeschwindigkeitseinteilung wirklich essentiell wichtig ist bei den 400 Metern. Also das ist, glaube ich, auch, was sich dann so über die Jahre wahrscheinlich erstmal bei dir entwickelt hat.
Ja, bist du auch mal 400 Meter gelaufen?
Ich bin.
Hast du probiert?
Ich habe es probiert, sagen wir so. Ich bin schon das ein oder andere Mal die 400 Meter gelaufen und ich habe in meiner letzten Saison eigentlich den Plan gehabt, von den 200 Metern auf die 400 Meter komplett umzusteigen, weil man ja anhand der 200 Meter Bestzeit das Potenzial theoretisch errechnen kann, was über die 400 Meter geht. Das hat dann aber insgesamt nicht ganz so gepasst, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und deswegen war es dann auch tatsächlich meine letzte Saison. Aber ich bin schon das ein oder andere Mal die 400 gelaufen, vor allen Dingen relativ häufig auch in der 4x400 Meter Staffel. Das ist ja auch immer noch mal ein komplett anderes Feeling, als wenn man jetzt alleine über die Stadionrunde an den Start geht.
Total. Gerade so 4x4 Staffeln, wir haben ja jetzt nur noch die Mix-Staffel dazu, ist etwas, was mir, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viel Motivation gibt, weil klar, Leichtathleten, alles Einzelsportler, alles schön und gut. Aber gerade auch, dann hat man mal eine Disziplin mit diesem Teamgedanken und das macht einfach so wahnsinnig viel Spaß. Und wenn man dann allein im Callroom da zu viert steht und sich gegenseitig pusht und das ist echt, echt Wahnsinn, das macht super viel Spaß. Und deswegen gerade auch so diese 4x4 Geschichten sind auch auf jeden Fall meine Lieblingsdisziplin. Das mache ich auch am liebsten, ja.
Ja, auch gerade im Moment. Deutschland hat ja so viele starke 400-Meter-Sprinter wie seit 20 Jahren im Prinzip nicht mehr. Mit Jean-Paul Bredau auch noch, Marvin Schlegel ist ja auch noch sehr, sehr stark. Das ist ja auch was, was dann wahrscheinlich mit reinspielt. Was würdest du denn sagen, woran das liegt, dass es momentan auch so gebündelt so viele, so starke 400-Meter-Sprinter in Deutschland gibt?
Ja, also es ist ja so ein Phänomen. Meistens hat immer einer den Durchbruch und dann ziehen andere Leute mit. Und ich glaube, das ist letztes Jahr auch so ein bisschen passiert. Nicht, dass ich mir das jetzt auf meine eigene Kappe schreiben will, aber irgendwie hat es bei mir gut funktioniert. Dann habe ich ja auch noch mit dem JP zusammen im Trainingslager ganz viel zusammen gemacht, wo wir beide auch unfassbar viel von profitiert haben. Und dann waren wir mit den Jungs ja auch noch zusammen im Trainingslager. Das heißt, man hat schon so eine Tendenz gemerkt, gerade in den Trainingslagern, wo wir zusammen trainiert haben, dass einfach alle gut drauf sind. Und wenn es dann halt auch einfach mal läuft und man weiß, okay, wir sind jetzt hier und haben eine realistische Chance, auch mal was zu erreichen und rennen jetzt hier nicht nur mit, um vielleicht 14. oder 15. zu werden, dann geht man halt mit einem ganz anderen Flow und einem ganz anderen Mindset auch an die ganze Sache ran. Und wie ich, glaube ich, am Anfang ja auch schon gesagt hatte, wenn es gut läuft, dann macht es ja auch Spaß. Und so ist es halt, wir hatten halt Spaß und dann läuft es halt auch gut. Das ist halt auch in der Gegenleistung. Und ich glaube, das ist einfach so das Bild gewesen, was wir 2023 was wir gezeigt haben und nach außen. Also wir waren echt füreinander da mit den Jungs und auch mit der Mixstaffel, mit den Mädels. Es waren einfach ein cooles Team. Und das ist jetzt einfach ein richtig geiler Grundstein. Und darauf bauen wir auf und freuen uns dann jetzt auf die kommende Saison, wo wir dann echt nochmal voll angreifen können.
Du hast gesagt, ihr habt da auch insbesondere in den Trainingslagern voneinander profitiert und auch gemerkt, okay, wir können hier wirklich was reißen. Gab es da so einen Moment, an den du dich noch speziell erinnern kannst?
Ja, auf Teneriffa gab es so einen Moment, da haben wir 350er gemacht und da bin ich den 350er in 38,5 gelaufen. Und das war halt eine dicke, dicke Trainings-PB. Und das war halt unmittelbar vor der Sommersaison. Und dann hat Thomas nochmal schnell in seinen Unterlagen geschaut, was ist damals Ingo Schulz gelaufen. Ingo Schulz konnte irgendwie 38,3 laufen, aber hat natürlich auch eine PB von 44,6. Das heißt aber, okay, ich kann nicht so weit weg sein. Ja. Gerade weil ich auch die letzten 50 Meter nochmal meine Stärke habe, wusste ich in dem Moment, okay, also irgendwas hat diese Saison super funktioniert, du bist super drauf, freu dich auf die nächsten Rennen.
Und das strahlt dann natürlich auch auf die Trainingsgruppe oder auch auf, ich sag mal so, die anderen Konkurrenten oder die Staffelteammitglieder aus, würde ich sagen.
Ja, also das glaube ich auch. Wir sollten uns von diesem Gedanken lösen, dass hier jeder ein Individualkämpfer ist, weil, also klar, ich gönne es jedem vom Herzen, dass der irgendwann nochmal vielleicht Einzel-Olympiasieger wird irgendwie. Ich glaube aber, dass wir mit der Staffel schon deutlich realistische Chancen haben, international was zu reißen. Das heißt, wir müssen hier so oder so als Team agieren und deswegen profitiere ich genauso viel damit, wenn jetzt jemand anderes hier auf einmal eine 44-0 rennt. Genauso profitieren die anderen davon, wenn ich jetzt hier eine 44-0 renne, ja.
Was würdest du denn da so als Ziel für die Olympischen Spiele für dich im Einzelnen, aber auch dann für die Staffel in den Raum werfen?
Im Einzelnen habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht so genau definiert, weil der Fokus einfach halt auch auf den Staffeln liegt. Ich mich destotrotz natürlich auch im Einzelnen hier präsentieren möchte und so weit wie möglich kommen möchte, also Halbfinale. Letztes Jahr bei der WM habe ich es ja leider ganz knapp verpasst. Halbfinale sollte also hoffentlich nächstes Jahr drin sein und dann da mal schauen. Die Zeiten, um ins Finale zu kommen, sind da auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz so weit weg. Der Fokus liegt aber halt auf den Staffeln und da dann halt erstmal ins Finale kommen. Und die Franzosen dieses Jahr auch gezeigt, die 4x4 Franzosen, die haben nicht wirklich bessere Zeiten gehabt im Einzel. Im Gegenteil, also JP und ich waren sogar noch deutlich schneller als die und die haben halt Silber mitgebracht oder mit nach Hause genommen. Und Olympia 2021, die Niederländer sind quasi genau mit der gleichen Qualität wie wir da angereist und haben auch Silber gewonnen. Also da muss viel an dem Tag zusammenkommen, aber warum nicht einfach auch mal Glück haben im Leben und eine Medaille mit nach Hause nehmen?
Ja, und ich sag mal, ihr habt den Teamspirit, den man, glaube ich, dafür auch braucht. Und das sind dann, glaube ich, so Konstellationen, wo man dann auch mal über sich dann nochmal hinauswachsen kann.
Genau, ja. Wenn man sich da gegenseitig pusht und den anderen Jungs vertraut und dann auch erstmal im Flow ist und im Rennen ist, dann kann da jeder über sich hinauswachsen und dann kann man da auch wirklich mal was mit nach Hause nehmen, ja.
Eine Sache würde mich aber natürlich auch noch interessieren, und zwar, wir haben die Tempoläufe angesprochen, das Laktat. Ich bin die 400 Meter auch das ein oder andere Mal gelaufen. Was macht die Viertelmeile für dich so reizvoll?
Also früher habe ich quasi auf die Frage immer geantwortet, gut, weil ich nichts anderes kann. Also ich war zu langsam für 200 Meter und war irgendwie auch nicht so der Langläufer für 800 Meter. Und irgendwie hat es sich dann einfach ergeben, dass 400 Meter meine Disziplin ist. Mittlerweile habe ich das aber so ein bisschen abgelegt, sondern bin auch wirklich froh, dass es diese 400 Meter geworden sind. Ich mag wirklich das Training. Es hört sich vielleicht komisch an, aber es ist gerade so dieses Aufbautraining, es ist nass, es ist kalt, man muss da diese Tempoläufe schrubben, wo man danach weiß, okay, boah, ich habe jetzt hier echt was gemacht und es ist einfach auch so vielfältig und es macht mir einfach wirklich, wirklich viel Spaß und deswegen sind es die 400 Meter geworden. Also gerade dieser Trainingsreis, okay, es gibt Tage, da fahren wir alle nervös zum Training, wissen, okay, es wird heute total schlimm, aber wenn wir dann fertig sind nach dem Training und alle nur auf dem Boden liegen und eigentlich es keinem richtig gut geht, okay, dann bereut man noch alles, aber dann 20 Minuten später, wenn der Körper sich langsam erholt, dann sind alle irgendwie gut drauf und das sind richtige Glücksgefühle, die einem da entgegenkommen, die man eigentlich auch so im Alltag gar nicht so oft hat, ja.
Du hast die 800 Meter eben mal kurz angeschnitten. Du bist jemand, der hinten raus stark ist über die 400 Meter. Sehr, sehr viele, sehr starke 800 Meter Läufer haben auch eine starke 400 Meter Basis. Mittelfristig könntest du dir vorstellen, da vielleicht auch nochmal an den Start zu gehen? Oder sagst du, die 400 Meter sind das Ding und das will ich ausreizen bis zum Schluss?
Nee, mache ich nicht. Also erstens, Thema Staffel, das ist wirklich, wirklich eine Riesenmotivation für mich. Und es gibt halt einfach keine Staffeln über 800 Meter. Klar könnte ich vielleicht jemand sein, der schnell 400 Meter laufen kann und trotzdem schnell 800. Aber das brauche ich irgendwie nicht. Und ich sehe es ja auch bei der Maite Kolger, meiner Freundin, wenn ich dann Sonntag als Sprinter schön frei habe und ausschlafen kann, muss sie um 9 Uhr aufstehen und ihre 15 Kilometer Dauerlauf machen, wo ich mir dann einfach so denke, so, boah, nee, das muss jetzt echt nicht sein. So, da mag ich das Sprinten dann doch schon viel lieber.
Wobei, ich habe vor einigen Wochen eine Folge mit Alina Amann veröffentlicht und sie hat mir erzählt, dass sie mit teilweise 30, 40 Wochenkilometern durch das Training geht. Da war ich auch ein bisschen überrascht, da ich gesagt, das geht auch eher in Richtung Langsprint als über die 800. Aber die meisten 800 Meter, Läufer 800 Meter Sprinter, die sind dann eher bei den 80 bis 90 Wochenkilometern fast oder zumindest knapp darunter. Und ja, das ist dann tatsächlich nochmal eine andere Hausnummer. Dann kommen wir aber jetzt zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein schönster Wettkampf?
Das war die U23-EM in Gefle, wo wir mit der Staffel 4x4 gewonnen haben, weil das war wirklich echt, da hat echt alles funktioniert an dem Tag. Und das ist auch ein Wettkampf, wo ich super, super lange von gezehrt habe. Das war da haben wir halt Gold gewonnen und das hat uns so riesig gefreut. Das war für uns alle so ein riesiger Erfolg, dass wir auch die Jahre danach, wo es halt irgendwie, es lief immer okay, aber auch nie so richtig gut. Und das hat uns aber so gezeigt, so ey, wenn wir uns doch alle zusammenreißen, dann kann das funktionieren und wir können was erreichen. Das hat uns diese 23 Jahre gezeigt und deswegen war das, glaube ich, mit einer der wichtigsten Wettkämpfe, die ich so gemacht habe, weil wer weiß, wo ich gelandet wäre, wenn wir damals nicht gewonnen hätten, ob man überhaupt mich dann noch im Leistungssport hier sehen würde, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall mit einer der wichtigsten Wettkämpfe, die ich bis jetzt so.
Hat das auch so ein bisschen deinen Teamspirit geprägt? Weil man merkt, du bist wirklich ein Staffeltyp.
Ja, auf jeden Fall. Also es war halt klar, damals hat sich nämlich keiner von uns fürs Einzel qualifiziert gehabt. Das heißt, wir sind halt noch alle jetzt nicht die wahnsinnig besten Zeiten stehen, haben uns aber dann trotzdem zusammengerafft, haben gesagt, okay, wir fahren da jetzt hin und probieren einfach, was geht. Und sind als Team hingefahren und wurden auch als Team belohnt. Und es war halt einfach cool, macht halt einfach Spaß. Und geteilte Freude ist doch doppelte Freude, oder?
Aber auf der anderen Seite, was waren vielleicht schwierige Zeiten oder Wettkämpfe?
Ja, es sind halt immer dann so die Phasen, klar, das wird jetzt jeder sagen, die Verletzungsphasen, wo man sich dann irgendwie denkt, so, oh Mann, ich will doch eigentlich wieder nur meinen Sport machen und irgendwie funktioniert es dann nicht. Das ist dann so die Phase, wo ich mir dann auch denke, so Mann, also ich hatte wirklich, toi, 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 zum Glück noch nicht so viele Verletzungen und bin immer auch ganz gut dann davon gekommen. Es ist auch immer so eine Sache, ist natürlich leicht zu sagen, aber letztes Jahr war ich halt auch verletzt und jetzt ist halt auch vielleicht die Frage, danach hatte ich die beste Saison meines Lebens. Also wer weiß, wofür es gut war. Vielleicht hat der Körper einfach gesagt, so, ey Manuel, wir brauchen jetzt einfach mal kurz 3-4 Wochen Pause. Die hat er dann bekommen und danach sind wir wieder einen neuen Aufbau gestartet und es hat alles super funktioniert. Also manchmal ist das vielleicht auch einfach nur ein Signal vom Körper, dass er sich die Pause braucht und das ist halt, vielleicht war es wirklich für was gut.
Ja.
So, und genau.
Dann blicken wir nochmal kurz ins Training. Was sind denn da so Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
Ja, ist genau diese Hassliebe von Tempoläufen, wo man dann, wenn man, ich weiß, ich habe davor so ein paar schnellere Läufe und danach kommt noch irgendwie ein 450er All-Out. Das ist dann halt so die Programme, wo ich weiß, okay, die kann ich, aber ich weiß auch, die tun unfassbar weh, gerade die letzten 100 Meter. Umso mehr freut man sich dann quasi, wenn man es geschafft hat. Also es ist so, also Tempoläufe sind auf jeden Fall die Sachen, wo ich mich am meisten drauf freue.
Sind diese Läufe dann, hast du da so ein bestimmtes Programm, was vielleicht auch für die Standortbestimmung genutzt wird? Du hast eben den 350er auch von Teneriffa angesprochen, wo dann dein Trainer auch geguckt hat, was ist Ingo Schulz damals gelaufen?
Ja, genau. Also damals haben wir das gemacht. Das Programm war quasi zweimal 350, wo es quasi darum ging, den ersten 350er schon mal, also all out zu laufen. Wo dann aber Thomas danach auch gesagt hat, zum Beispiel wieder, wo er individuell auf mich angegangen ist, er sagte, okay, Manuel, diese 38,5, die waren jetzt schon wirklich so outstanding. Den zweiten 350er, den kannst du jetzt auch nochmal genauso laufen, aber ein bisschen lockerer. Das heißt, du musst jetzt hier nicht nochmal Bäume ausreißen. Und das war schon jetzt extrem gut. Und nicht, dass wir hier Negativeffekt quasi auslösen. Mach das mal ein bisschen entspannter. Aber genau, so zweimal 350er war dann so das Abschlussprogramm auf Teneriffa damals, quasi die unmittelbare Wettkampf. Das unmittelbare Wettkampftraining, ja. So quasi die letzten Schnellreize, die ich dann damals gemacht hatte.
Ja. Und auf der anderen Seite, was sind so Inhalte, von denen du weißt, ja, die sind wichtig, um die Grundlage aufzubauen oder für die Verletzungsprophylaxe, aber wenn ich könnte, würde ich sie sofort aus dem Trainingsplan streichen?
Ah, ich glaube, es ist bei mir tatsächlich so dieses Sprinten so bis 80 Meter, also so ein Programm, was mir zum Beispiel gar nicht Spaß macht, sind so zweimal, viermal 80 mit irgendwie 4 Minuten Pause, wo ich glaube, ganz viele Leute sagen so, boah, geil, das ist mega, das ist mein Programm, aber ist es sowas, dieses ständige Beschleunigen und dann diesem Topspeed, das liegt mir nicht so. Und da denke ich mir dann auch oft mal so, okay, es kann jetzt auch wirklich gerne vorbeigehen.
Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athleten oder auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, und das sehe ich auch immer wieder, ist das Thema Spaß, dass die Athleten das nicht machen, also die Leichtathletik ausüben sollen, weil irgendjemand das von ihnen erwartet oder sie dazu zwingt, sondern das sollte aus dem Inneren herauskommen, einfach weil Leichtathletik mir Spaß macht, weil ich da meine Leute habe und einfach mich glücklich macht. Und deswegen sollte man das, also das sollte der Antrieb sein und nicht, weil ich jetzt meinem Trainer irgendwie was recht machen will oder meiner Familie oder weil irgendwelche Leute, sondern ich sollte das mich komplett auf mich konzentrieren. Und wenn ich den Spaß nicht mehr am Sport habe, dann ist die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, weil es ist natürlich auch ein aufwendiger Sport, wo viel, viel drinsteckt. Aber wenn ich mich zum Training quälen muss und 2,5 Stunden quasi nur traurig auf dem Platz rumhänge und irgendwie merke, das ist es nicht mehr, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob es das überhaupt das Richtige ist. Klar, es gibt Phasen, also nicht, weil ich jetzt einmal keine Lust auf Training habe und nicht so viel Spaß macht, dass ich dann sofort meine Karriere wende, das um Gottes Willen, nee, das gehört dazu, dass es hier Phasen gibt. Aber wenn ich quasi ein Jahr lang merke, okay, nee, irgendwie mir fehlt der Spaß, dann sollte man vielleicht wirklich überlegen, ob es das Richtige für einen ist.
Wir hoffen natürlich, dass du noch lange an dem Sport Spaß behältst und wünschen dir erstmal für die Vorbereitung und für die Saison 2024 alles Gute und ja, nochmal vielen Dank für deine Zeit und vielleicht bis bald.
Danke, vielen lieben Dank.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.